Wenn Sie sich über Schaden und Nutzen medizinischer Behandlungen informieren, dann lesen Sie wahrscheinlich eine Broschüre zum Thema und fragen Ihren Arzt um Rat und der wird Ihnen dann vermutlich eine Empfehlung aussprechen und diese gegebenenfalls auch wissenschaftlich untermauern. Dabei ist es recht wahrscheinlich, dass Sie irreführend beraten werden. Bestenfalls folgen Sie also einer ärztlichen Empfehlung, die unnötig ist, im schlimmsten Fall schadet die sogar. Zu diesem Schluss kommt unser heutiger Gast, Professor Dr. Gerd Gigerenzer. Er ist Psychologe, ehemaliger Direktor am Max-Planck-Institut für Bildungsforschung und Herr Gigerenzer, Sie gelten als einer der 100 einflussreichsten Denker der Welt. Herzlich willkommen im Kontrafunk.
Nun, ich freue mich, hier mit Ihnen zu sein.
Es klingt beinahe unglaublich, wenn ich in Ihren Artikeln lese, dass viele Patienten falsch beraten und falsch behandelt werden, weil Ärzte medizinische Informationen selber nicht komplett verstehen. Wie kommt das?
Also das ist eines der Probleme im Gesundheitssystem, was am wenigsten bekannt ist, nämlich dass Ärzte in der Ausbildung an den Universitäten und auch in der Fortbildung kaum lernen, Gesundheitsstatistiken zu verstehen. Das heißt, viele sind dann als praktizierende Ärzte nicht in der Lage, einen Artikel im eigenen Fach kritisch zu lesen. Also es liegt nicht hier am ärztlichen Gehirn. Im Gegenteil, wir haben gezeigt, dass man dieses Verständnis von Evidenz sehr leicht und sehr effektiv lehren kann. Es ist nur nicht Teil der Universitätsausbildungen. Zumindest wird die Ausbildung nicht so gemacht, dass es dann die Ärzte auch noch Jahre nachher verstehen.
Jetzt fordern Sie eine, verständlicherweise, Neuauflage des Gesundheitssystems. Sie sprechen vom Jahrhundert des Patienten. Was genau meinen Sie damit?
Ja, also die Fortschritte in der Medizin sind ja so im 19. Jahrhundert etwa durch bessere Hygiene und klares Wasser und gesunde Ernährung gekommen. Heute brauchen wir bessere Information und ein Gesundheitssystem, was in erster Linie für den Patienten da ist. Und die Hindernisse sind neben der mangelnden Ausbildung von Ärzten in Denken mit Ungewissheiten, sind die Interessenkonflikte. Das heißt, das ist besonders deutlich in den USA, wo ein System existiert, was profitgetrieben ist. Und das dritte Hindernis, das ist defensive Medizin. Das heißt, Ärzte schützen sich selbst vor dem Patienten als möglichen Kläger.
Können Sie uns ein konkretes Beispiel für unnötige Behandlungen geben, die eben auf mangelhaften Informationen von Seiten der Mediziner beruhen?
Ein Beispiel sind bestimmte Krebsfrüherkennungen, die auch gar nicht empfohlen werden von den internationalen Gesellschaften, die aber dennoch durchgeführt werden. Dann gibt es auch Krebsfrüherkennungen, die empfohlen werden, aber wo die Evidenz zeigt, dass das Leben nicht verlängert wird. Also zu letzteren gehört zum Beispiel Mammographie-Screening. Und hier steht im Weg für die Aufklärung der Patienten natürlich das Interesse von Industrie, die möglichst viele Geräte verkaufen möchte.
Ich hatte auch in einem Ihrer Artikel war, ein Beispiel gelesen, dass in den USA Gebärmutterkrebsvorsorge bei Frauen angeraten wurde, deren bereits die Gebärmutter entfernt worden ist. Das ist ja irrsinnig.
Ja, das sind Extrembeispiele. Aber die bestimmte Formen von Krebsfrüherkennungen sind, wie ich sagte, wissenschaftlich nachgewiesen, dass hier das Leben nicht verlängert wird.
Sie nennen das ja auch Patientenrevolution, also das Jahrhundert des Patienten. Nach Ihrem Modell sollen die Gelder, die bereits aufgewendet werden, dorthin fließen, wo sie auch nutzen. Also in welchen Bereichen soll eingespart werden und wo soll das Geld dann stattdessen hinfließen?
Also was wir wirklich brauchen, ist besser informierte Ärzte, besser informierte Patienten. Und in der medizinischen Ausbildung wäre das nicht so teuer. Es wäre auch nicht so teuer, die Informationsbroschüren besser zu schreiben. Ich muss dazu sagen, dass die Informationsbroschüren, zum Beispiel für Krebsfrüherkennung, heute so gut sind in Deutschland wie nie zuvor. Da hat sich massiv etwas verbessert und das Haring-Zentrum für Risikokompetenz, das ich leite, hat auch dazu beigehalten, mit zum Beispiel der Deutschen Krebshilfe zusammen durch die Broschüren zu gehen und die irreführenden Statistiken rauszunehmen. Also was ist eine irreführende Statistik? Ein einfaches Beispiel ist die Angabe von relativen Risiken und nicht absoluten Risiken. Also wenn ein Medikament die Wahrscheinlichkeit von, sagen wir, Gehirnschlag um 50% reduziert in einer Risikogruppe, dann wird oft gleichzeitig gesagt, auf der anderen Seite wird das Risiko von einem Krebs um 1 in 100 erhöht, also um 1%. Das klingt doch gut, also 50% Reduktion und 1% mögliche Nachteile. Das Problem ist, dass das erste eine relative Risikoreduktion ist, das zweite ein absoluter Anstieg. Also nehmen Sie an, es sind 100 Personen, die ein Medikament nehmen, dass die Anzahl derjenigen, die eine Krankheit bekommen, von 2 auf 1 reduziert. Von 2 auf 1 sind 50%. Auf der anderen Seite, wenn diese 100 Personen das Medikament nehmen, dann steigt die Wahrscheinlichkeit einer anderen Erkrankung, das sind die Nebenwirkungen, von 1 auf 2 in 100. Also sie haben sozusagen gleich. Aber das kann man so darstellen und das wird auch in der Regel gemacht. Man spricht von einer 50%igen Reduktion der Krankheit und einem 1%igen Anstieg, also von 1 auf 2. Und das ist natürlich ein Beispiel für Irreführung. Das wird in verschiedensten Bereichen zugemacht, indem man den Nutzen als viel größer erscheinen lässt als den Schaden.
Jetzt haben Sie gesagt, die Broschüren sind schon viel besser geworden. Das nützt mir natürlich nicht ganz so viel, wenn ich dann nachher noch meinen Arzt befrage, der mir dann wieder irreführende Informationen weitergibt. Also wo würden Sie ansetzen? Sie haben ja schon gesagt, die Ausbildung beinhaltet eigentlich solche Themen gar nicht ausreichend.
Also nochmal zur Klärung. Also ein Arzt, der Ihnen eine nicht richtige Information gibt, macht das nicht bewusst. Also eine Irreführung ist nicht bewusst, sondern die kommt zustande, dass man zum Beispiel den Unterschied zwischen relativen und absoluten Risiken nicht kennt.
Mal angenommen, wir könnten an gewissen Bereichen sparen, also eben gute Informationen, die dann auch sinnhafte Behandlungen zur Folge haben. Wir haben das mal ausgerechnet, also so nach Ihrem Modell, und wir sind auf das Ergebnis gekommen, also in unserer Fachredaktion, dass man bis zu 15 Milliarden im Jahr im Bereich Pharma und Labor einsparen könnte. Jetzt höre ich die Pharmaindustrie im Hintergrund, die laut sagt, nee, auf gar keinen Fall, das lassen wir uns doch nicht wegnehmen.
Ja, klar. Denn man muss ja immer realisieren, dass was man einspart, verliert jemand anders. Und in diesem Fall die Industrie. Also man könnte an vielen Bereichen einsparen. Und das bedeutet eben auch, dass wir eine Gesundheitspolitik bräuchten, die in der ersten Linie die Interessen der Patienten vertritt und nicht die Interessen der Industrie vertritt.
Ja, das klingt so richtig gut und es klingt so richtig unmöglich, wenn ich an die Kraft der Pharma denke. Also haben Sie da eine Idee, wie ist so ein Paradigmenwechsel zu machen? Also bisher werden Leistungen vergütet, wir haben das ja auch zu Corona-Zeiten gesehen. Je mehr getestet wurde, desto lukrativer war es für diejenigen, die diese Tests durchgeführt haben. Ist das überhaupt realistisch, dieses gut klingende Modell?
Natürlich ist es realistisch, wenn man eine Politik hat, die sich für den Patienten einsetzt. Wir haben es auch geschafft, die Tabakindustrie auf die Knie zu bringen. Und wir haben es auch in anderen Bereichen geschafft, dass wir etwas tun für die Gesundheit der Menschen. Aber in vielen Bereichen ist das noch nicht erfolgt. Wir kämpfen mit der Zuckerindustrie, wir kämpfen mit der Fast-Food-Industrie und immer noch mit der Tabakindustrie. Und ich würde mir wünschen, eine Gesundheitspolitik, die wirklich evidenzbasiert ist und genau das tut, was im Interesse der Menschen ist. Schauen Sie, ich habe früher mal geglaubt, bevor ich mit Krankenkassen gearbeitet habe, dass die Krankenkassen interessiert seien, nur dafür zu bezahlen, was wirklich wirkt und nicht Geld auszugeben für Dinge, die kaum oder nicht wirken. Das ist nicht immer so. Nämlich ein primäres Ziel von Krankenkassen ist, Kunden zu gewinnen und Kunden zu halten. Und wenn so viele Menschen in Deutschland immer noch an Homöopathie glauben, ohne dass es Evidenz gibt, dass hier eine Wirksamkeit da ist, dann sind die Krankenkassen natürlich versucht, für Homöopathie zu bezahlen, um die Kunden zu halten.
Gleichzeitig, ich möchte es mal auf die andere Seite noch bringen, könnte man auch sagen, viele Menschen glauben an gewisse Impfungen oder sogenannte Impfungen. Auch das ist ja fraglich. Aber das wollte ich jetzt nur einmal in den Raum werfen. Gehen wir mal einmal konkret nochmal zum Patienten selbst. Was würde es bedeuten, wenn ich wirklich in einem Jahrhundert des Patienten lebe? Also gibt es dann mehr Beratungszeit, weniger Arztbesuche? Bin ich weniger krank?
Ja, also das würde bedeuten, dass man beispielsweise schon in der Schule jungen Menschen Gesundheitsverhalten beibringt. Das passiert kaum. Also etwa Ernährung. Und das geht weiter, dass wir Informationen im Internet haben, die wirklich für den Patienten da ist und nicht um etwas zu verkaufen. Das haben wir auch nicht. Aber das könnte man alles dahin bringen. Und eine ärztliche Ausbildung, die Risikokompetenz vermittelt, also zu verstehen, wo der Nutzen ist, wie man denn beurteilt und wie man sich nicht durch Interessenkonflikte in die Irre bringen lässt. Ein Beispiel ist Krebs. Krebs ist die zweithöchste Todesursache. Wir geben sehr viel Geld aus für Krebsfrüherkennung und die Studien zeigen, dass hier kaum das Leben verlängert wird. Wir geben viel aus und das ist sinnvoller für Krebstherapie, aber die größte Wirksamkeit könnte man erreichen, wenn man Vorsorge macht. Und Vorsorge ist nicht dasselbe wie Früherkennung, sondern Vorsorge verhindert Krebs. Früherkennung entdeckt ihn ja nur, wenn er schon da ist. Und wir wissen, dass grob geschätzt 50% aller Krebse durch Verhalten bedingt wird. Und dazu gehört Rauchen, Fettleibigkeit, ungesundes Essen, zu viel Alkohol zu trinken und ähnliche Verhaltensweisen. Die könnte man angehen. Und auch hier muss man früh beginnen, denn diese Gewohnheiten werden schon in der Pubertät oder manchmal früher eingelebt. Also wenn wir das Geld, was heute für Krebsfrüherkennung ausgegeben wird, und das sind Milliarden, einsetzen würden für Krebsvorsorge, das heißt Programme, die Menschen stark machen, die ihre Lebensgewohnheiten verändern, dann könnten wir wirklich Menschen vor den Krebstod bewahren. Und das ist nun immer noch nicht passiert. Ich habe in meinem Buch Risiko ein solches Programm skizziert. Und das wäre alles durchführbar. Wir könnten die Schulen ändern. Wir könnten die medizinische Ausbildung ändern. Und wir könnten die Information für Patienten ändern. Aber wir brauchen auch Patienten, die den Mut haben, selbst mitzubestimmen und zwar informiert zu bestimmen.
Also mehr hin zur Eigenverantwortung. Ich möchte abschließend noch einmal einen Blick auf die Ärzte richten, weil die sind ja nun auch beteiligt. Also was das für die Patienten bedeutet, haben wir gerade gehört. Was würde das für die Ärzte bedeuten, das Modell? Auch wieder Faktor Zeit, finanzielle Vergütung. Ist das lukrativ auch?
Also man kann Modelle entwickeln, wo Ärzte gut bezahlt werden und zugleich Zeit für den Patienten haben. Zum Beispiel ein Vergleich der verschiedenen Gesundheitssysteme ist sehr typisch. In den USA ist es eher so, dass wenig Zeit ist und die Ärzte verdienen mehr. Und das Gesundheitssystem ist sehr, sehr teuer. Das müssen wir nicht haben. Also ich habe selber Tausende von Ärzten in der Fortbildung ausgebildet, und zwar im Verständnis von Evidenz. und habe die Erfahrung gemacht, dass die meisten Ärzte sehr dankbar sind, wenn sie einfache Methoden kennenlernen, mit denen man versteht, was wirkt und was nicht wirkt. Und die Fortbildung könnte man zum Beispiel in diese Richtung ausrichten. Ich habe das für 2 Jahre gemacht, als es damals Schering noch gab, weil eine Top-Managerin in Schering mein Buch Das Einmaleins der Skepsis gelesen hat und dachte, das sollte jeder Arzt wissen. Und als dann Schering aufgekauft wurde, ist dieser Kurs auch gestrichen worden. Die Ärzte haben diesen Kurs bewertet als denen, wo sie am meisten gelernt haben. Also die Bereitschaft der Ärzte ist da, die Bereitschaft der Industrie nicht unbedingt.
Abschließend, um das Ganze mal rund zu machen, das Jahrhundert des Patienten, wie würden Sie das kurz und bündig zusammenfassen?
Ich denke, das Gesundheitssystem braucht eine Revolution in Bezug auf bessere Information und bessere Ärzte und bessere Patienten. Das heißt, eine Einstellung zu Gesundheit, die zuerst eine Information und das Denkvermögen ausbildet und dann auch den Mut ausbildet, Selbstverantwortung zu übernehmen für Entscheidungen, die oft im medizinischen Bereich eben unsicher bleiben. Und hier könnte die Ausbildung schon beginnen in der Schule etwas dazu tun. Also wenn wir die Schulen revolutionieren und junge Menschen stark machen, dass sie kompetent werden im Umgang mit Gesundheit, aber auch mit Finanzen, mit Digitalen, dann könnten wir helfen, das Jahrhundert des Patienten zu ermöglichen.
Professor Dr. Gerd Gigerenzer, ganz herzlichen Dank für das Gespräch und Ihre Ausführungen.
Es war mir eine Freude, Frau Strauß.